Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid heute, dass ich nicht vor leeren Stühlen stehe. Ich möchte starten, ein bisschen die Geschichte von diesem Zopf erzählen. Wie die meisten von euch ja wissen, die so ein bisschen unsere Geschichte verfolgen und unsere Heftchen lesen, waren wir oder sind wir dabei, haben wir einen Brotbackofen gebaut. Der ist auch fertig, der ist auch regelkonform, ist extra jemand vom Brandschutz vorbeigekommen, hat ihn abgenommen. Also wir dürfen ihn benutzen. Und dann haben wir an das Erntedankfest gedacht und die Anita hatte mir gesagt, sie braucht einen großen Zopf. Und ich habe gesagt, ja, ein Kilo. Naja, schon ein bisschen größer. Okay. Wie kriegen wir einen großen Zopf in unseren Ofen? Also haben wir gesagt, gut, dann wir haben ja draußen einen großen Brotbackofen, wo 40 Brote eigentlich reinpassen sollten. Also starten wir mal den Versuch. Am Freitag haben wir dann Feuer gemacht, den richtig eingeheizt. Ich war extra am Donnerstag, glaube ich, noch an einem Ort in Deutschland, wo ich dann noch den Brotschieber und den Ascheschieber und alles geholt habe, weil der muss ja 2 Meter lang sein, damit wir überhaupt bis ganz hinten reinkommen. Und dann haben wir ungefähr 10 Kilo Mehl zu Hefeteig verarbeitet und große und kleine Zöpfe geflochten, richtig ordentlich Feuer gemacht im Ofen, noch irgendwie studiert, ja, wie heiß muss der eigentlich sein, wie lange müssen die eigentlich, wir sind alle keine Bäcker, wir haben alle keine Ahnung. Und dann waren diese ganzen wunderbaren Zöpfe alle da parat, wir haben die schön mit Ei eingestrichen und so weiter. Der Ofen war heiß und dann wollen wir die vom Backpapier nehmen und alles klebt fest. Ich brauche nachher noch deinen Rat, wie wir die Teiglinge besser in den Ofen kriegen. Alles klebt fest. Kaum nimmst du die irgendwie in die Hand, klebt es auch an der Hand fest. Den Brotschieber mit Mehl da drauf, er ist nicht richtig runtergerutscht, die Kugeln da irgendwie in den Ofen rein. Es war ein Desaster. Wir haben das da alles irgendwie reingeschrieben. Ja, ist der Ofen jetzt zu heiß, ist er zu kalt, müssen wir noch ein bisschen Glut reinmachen oder wieder raus oder wieder oben aufmachen oder wieder reingeguckt. Eine halbe Stunde die da drin gelassen, nach und nach dann rausgenommen und sie sahen wunderschön aus. Fantastisch. Nur keiner von denen sah mehr nach Zopf aus. Also das waren irgendwelche großen Hefeteigmassen, die auch alle nicht angebacken sind, aber nach Zopf sahen vielleicht noch 1 oder 2 aus. Dann haben wir die da rausgenommen, auskühlen lassen und sie haben fantastisch nach Zopf geschmeckt. Sie sind wunderbar geworden, aber sie sahen nicht nach Zopf aus. Da haben wir gedacht, ja gut, so können wir uns jetzt auch nicht präsentieren und darum haben wir dann nicht im Holzofen, sondern im normalen Ofen dann nochmal einen neuen Zopf gemacht. Das ist die Geschichte zu dem Zopf. Aber sie sagt mir eben auch, Gott kann aus diesem ganzen Mist etwas Wunderbares machen. Es war immer noch Zopf. Es hat immer noch wunderbar geschmeckt. Es sah vielleicht nicht so aus. Es hatte vielleicht nicht die Form. Wir sind ja in unserer heutigen Gesellschaft sehr von diesen Dingen geprägt, wie etwas aussieht, wie etwas erscheint, wie Form schön und was weiß ich es ist. Aber letztendlich kommt es auch darauf an, ob es gut schmeckt oder nicht. Ob der jetzt nur nach Zopf aussieht, wenn du da eine Scheibe abschneidest, siehst, weißt du am Schluss auch nicht, ob es wirklich wie ein Zopf ausgesehen hat. Aber es hat so geschmeckt. Das ein bisschen der Einstieg. Ich komme dann nachher noch, versuche jedenfalls nachher noch aufs Erntedank dann zurückzukommen. Aber ich fange mal mit einem etwas sehr interessanten Zitat von einem Schweizer fange ich mal an. Gut festhalten. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Wisst ihr, von wem das ist? Paracelsus, genau, Schweizer. Der hat das mal gesagt. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Und ich weiß nicht, ob ich dieses folgende Zitat, was ich euch jetzt vorlese, in meinem Kopf entstanden ist oder ob ich es irgendwo mal gehört habe von irgendjemand anderem. Also ich will da keine Plagiatsvorwürfe oder sowas, aber ich habe das mal so aufgeschrieben. Die Theologie ist für den Menschen wie das Gift für den Apotheker. In seiner reinen Form tötet es. In der richtigen Dosis kann es Leben retten. Die Theologie ist für den Menschen wie das Gift für den Apotheker. In seiner reinen Form tötet es. In der richtigen Dosis kann es Leben retten. Wir haben hier Theologie, Theo und Logis. Die Lehre von Gott oder die Wissenschaft von Gott oder von dem Glauben. Und wenn wir mal ein bisschen auf die Logis gehen, wenn wir versuchen, Gott oder den Glauben wissenschaftlich zu beweisen, dann werden wir daran scheitern. Es lässt sich wissenschaftlich nicht beweisen, ob es einen Gott gibt oder ob man Glauben hat oder nicht. Es ist außerhalb der Logik, der Wissenschaft. Die Wissenschaft kann und wird uns aber zu der Erkenntnis führen, dass ein Gott existiert. Also ich will nicht missverstanden werden und sagen, keine Wissenschaft mehr und kein Studium mehr und sowas. Nein, die Wissenschaft kann uns und wird uns immer wieder dahin führen, wenn ihr führende Wissenschaftler reden hört, und ihr hattet ja gerade dieses Jahr auch das Seminar, dann wird sie immer wieder den Beweis erbringen, dass es einen Gott geben muss, weil sie eben nicht alles erklären kann. Gott und den Glauben zu studieren, das ist sehr wichtig. Und genau aus diesem Grund hat Gott uns ja sein Wort in Form von der Bibel zurückgelassen, damit wir es studieren können, damit wir daraus lernen können, damit unser Glauben und unsere wachsen kann, unsere Erkenntnis über Gott und wie er ist, sich erweitern kann. Wir lernen Gott darin kennen. Wir wachsen im Glauben. Wir sagen ja immer wieder, die Bibel, das Wort Gottes ist wie ein lebendiges Wort. Es ist, ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist, dass ihr manche Bibelstellen schon mehr als einmal gelesen habt, aber je nach Umständen, je nach Situation im Leben spricht sie ganz anders. Manchmal spricht sie auch gar nicht, das ist einfach nur Tinte auf Papier. Aber dann gibt es wieder Momente, wo dieselbe Tinte plötzlich lebendig wird. Noch spannender ist, wenn man das in verschiedenen Sprachen lesen kann und man erkennt plötzlich, wie andere das übersetzt haben und Gott spricht dazu. Also dieses Studieren, dieses Forschen, dieses Erkenntnissuchen nach Gott ist sehr wichtig. Nur, es ist eben nicht logisch. Gott ist nicht logisch. Nicht nach unserem Verständnis logisch. Er ist nicht wissenschaftlich zu erklären oder zu beweisen. Die Wissenschaft allein, das Studium allein, wird uns nicht zum Leben führen, das Gott uns versprochen hat. Dann der Theo, der Gott, der Glauben. Kein Mensch nach dem Sündenfall hat bisher Gott gesehen. Ihr könnt verschiedene Stellen in der Bibel immer wieder nachlesen. Zum Beispiel in 2. Mose. Das Volk Israel hat Ägypten verlassen, befindet sich in der Wüste Sinai vor dem Berg, und Gott redet zu Mose, er ruft ihn immer wieder hoch auf den Berg. Aber wenn wir genauer hinschauen, genau hinlesen, dann spricht Gott zu ihm vom Berg oder aus dieser Wolke. Mose hat nicht von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüber gestanden. Oder Elia, 1. Könige 19, er versteckt sich dort an der Höhle und dann donnert's und raucht's und was weiß ich alles, und dann im leisen Säuseln ist Gott. Aber er hat Gott nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hat nicht die ganze Herrlichkeit Gottes gesehen. Bei der Einweihung des Tempels von Salomon, es war der Saum seines Mantels, der schon den ganzen Tempel ausfüllte. Also wie viel größer, wie viel mächtiger ist Gott? An anderer Stelle heißt es, die Erde ist wie ein Schemel zu seinen Füßen. Also so klein ist das, was die Größe und was die Herrlichkeit Gottes überhaupt ausmacht. Hesekiel, vielleicht einer der Propheten, der am meisten Visionen gehabt hat von den übernatürlichen Dingen und wo wir da lesen und rätseln, ja, was hat er jetzt da gemeint und wie könnte das gewesen sein? Natürlich, der hat versucht, in seinem damaligen Wortschatz, in seinem damaligen Gebrauch der Dinge, die Dinge irgendwie so aufzuschreiben, die er gesehen hat. Er hat wahrscheinlich nicht alles wirklich in Worte fassen können, was er gesehen hat. Aber auch er sagt, ich fiel auf den Boden mit dem Gesicht, weil ich es nicht ertragen konnte. Und dabei hat er Gott noch nicht mal gesehen gehabt. Gott in seiner absoluten, reinen Heiligkeit, Reinheit zu sehen, bringt uns um. Niemand hält das aus. Keine Chance. Also wenn wir die Theologie, dieses Wissen von Gott, das, was er geschrieben hat, Gott in seiner absoluten Reinheit, Unverfälschtheit. Wenn uns die Gegenwart Gottes in seiner ganzen Fülle begegnen würde, wir würden es nicht aushalten, wir würden sterben. Mehr als ein Prophet, mehr als ein Schreiber der Bibel sagt es immer wieder, dass er, denkt nur an Johannes, an die Offenbarung, wie tot fiel ich zu Boden. Wir können, wie aber nun, können wir auf eine Ewigkeit mit Gott in seiner Gegenwart hoffen? Denn das ist ja die Hoffnung, die wir haben, das ist ja der Glauben, den wir haben, dass wir eines Tages bei ihm in der Ewigkeit sein werden und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wie wird das möglich sein, dass wir dort bestehen können? Und jetzt zurück zu Paracelsus. Jesus ist die richtige Dosis. Jedes Ding ist Gift. Und wir wissen, Gift bringt uns normalerweise um. Die Herrlichkeit, die Größe, die Reinheit Gottes ist so stark, dass sie uns umbringt. Aber Jesus ist die richtige Dosis, die uns davor bewahrt, in dieser Gegenwart vor Gott, in diesem Angesicht zu Angesicht ihm gegenüberstehen zu können. Dazu braucht es diese Dosis. Sein Blut, er in mir, ist diese Dosis, die ich brauche, um Gottes Gegenwart auszuhalten. Ohne Jesus ist es unmöglich, Gottes Gegenwart auszuhalten. Ein bisschen ein krasses Bild, könnte jetzt dafür oder dagegen sein, aber hat mal jemand gesagt, die Brille von Gott ist blutverschmiert, von Jesu Blut, weil nur so kann er uns annehmen und sehen und wir in seiner Gegenwart bestehen. Er sieht uns immer durch dieses Opfer von Jesus hindurch und das allein wird uns helfen, diese Gegenwart, diese Herrlichkeit, diese Reinheit, diese Unendlichkeit Gottes wirklich aushalten zu können. Und deshalb, meine lieben Geschwister, ist es ebenso wichtig, dass wir das Evangelium, die gute Botschaft verkündigen, die Botschaft von Jesu Erlösungswert. Ohne die werden die Menschen zugrunde gehen, ohne die werde ich zugrunde gehen. Der Apotheker mischt verschiedene Sachen, Gifte, Chemikalien, was weiß ich, zusammen, macht daraus eine Essenz oder eine Tablette oder irgendetwas, was uns nachher hilft, Linderung schenkt oder uns Heilung schenkt oder was auch immer, was wir eben halt gerade brauchen für Medizin. Jesus, Gott, nimmt das Blut Jesu, nimmt diese Dosis und reinigt damit unser Leben. Macht uns in seinen Augen wieder gesund, stellt uns wieder her, damit wir die Gemeinschaft mit ihm haben können. Also es kommt letztendlich, wie Paracelsus es gesagt hat, auf die Dosis an. Und ich hoffe, dass du, dass ich, dass wir alle diese richtige Dosis in uns haben. Wir können nie genug Jesus in uns haben. Also keine Angst, da gibt es keine Überdosis. Aber wir werden sie brauchen, um Gott gegenüberstehen zu können und von Angesicht zu Angesicht mit ihm in Ewigkeit leben zu können. Und das ist meine Hoffnung, das ist das, worauf ich hinlebe. Und das ist das, was ich ja, mit meiner Arbeit, mit dem, was ich tue, versuche, den Menschen zu zeigen. Es gibt diese Hoffnung, es gibt diese Möglichkeit. Und sie lässt sich wissenschaftlich nicht erklären, aber sie ist wahr. Nun, wie komme ich jetzt wieder zum Erntedank zurück? Ja, wir feiern Erntedank, weil Gott hat gesegnet. Wir haben es heute schon mehr als einmal gehört, gesungen, gebetet. Und das ist wahr. Und dass Jesus, dass Gott in Form von Jesus auf diese Welt gekommen ist und dieses Erlösungswerk für uns vollbracht hat, das ist der größte Akt einer Liebesbeziehung, den man zeigen kann. Und das sollte uns zu der größten Dankbarkeit führen. Und es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein. Sorry, aber Ursina hat mich heute Morgen gefragt, guten Morgen, und wie geht's dir? Und ich habe ihr ganz ehrlich, weil ich Vertrauen zu ihr habe, gesagt, es geht mir nicht so gut. Und trotzdem können wir dankbar sein. Ich weiß nicht, ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, in welchem Tal oder auf welchem Berg, welche wunderbaren Gefühle du gerade hast oder was gerade schwer ist. Das weiß ich alles nicht. Aber ich weiß, weil Gott dieses Erlösungswerk getan hat, weil Gott segnet, wie wir es hier vor uns sehen, können wir dankbar sein. Und für mich immer wieder, wenn Erntedank ansteht, kommt ein Vers oder es sind mehrere in den Sinn, die ich euch gerne vorlesen möchte. Steht in Habakuk. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Wir sehen hier ein bisschen was anderes, aber es gibt eben auch andere Realitäten in unserem Leben. Aus dem Pferch sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Und jetzt kommt's. Dennoch will ich jubeln über Jahwe, will mich freuen über den Gott meines Heils. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Also egal, ob wir nun eine reiche Ernte haben, ob wir einen schönen Zopf haben, egal, Gott segnet, wie auch unsere Umstände auch sein mögen. Es spielt keine Rolle. Wir haben immer Grund zum Danken, weil Gott dieses Erlösungswerk für dich und für mich vollbracht hat, weil er die Möglichkeit geschaffen hat, diese Dosis parat gemacht hat, damit wir ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen können. Und wir dürfen uns freuen an dem, was wächst, was gedeiht, was gelingt. Und dann ist es manchmal ein bisschen einfacher, dankbar zu sein. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, wir da auch nicht übermäßig viel an Dankbarkeit zum Ausdruck bringen meistens. Sondern wir sind eher mehr auf der Jammerseite, wenn es uns schlecht geht, was uns alles fehlt. Aber wir dürfen uns, wie Habakuk gesagt, egal wie die Umstände auch sein mögen, was auch gerade im Leben gut oder schön ist, das Wichtigste ist, Gott hat dieses Erlösungswerk vollbracht. Er hat uns diese Dosis gegeben, die uns bestehen lässt, eines Tages im Angesicht vor Gott stehen zu dürfen und mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Lasst mich zum Abschluss eine andere Geschichte erzählen. Es ist ein kurzer Film, der ist nur so 15 Minuten lang. Wir haben den in Südamerika hunderte Male gezeigt und jedes Mal hat es mir so ein bisschen Gänsehaut geschudert, produziert, obwohl ich ihn schon immer und immer wieder gesehen habe. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinen Worten ein bisschen in diesen Film hineinnehmen kann. Ich weiß ja nicht, ob ihr ihn kennt oder nicht. Es handelt von einer Familie in den USA, einem Bauernhof. Und die haben riesige Felder, mehrere Hektare, spielt keine Rolle, riesig. Und das Getreide ist wunderbar gewachsen. Es ist eine junge Familie, Mann, Frau, zwei, drei Kinder. Und das ist alles zur Ernte parat. Und dann in der Nacht, bevor die Ernte eingebracht werden soll, erkrankt der Mann und stirbt. Man weiß nicht so richtig warum, man weiß nicht, was da alles passiert ist, aber er stirbt ganz plötzlich. Ein tiefer Schlag für diese Familie, weil jetzt ist es, wo wir ihn am meisten brauchen, nicht nur als Vater, nicht nur als Ehemann, sondern auch die Ernte. Wer soll das jetzt alles ernten? Was sollen wir damit machen? Die Ernte scheint verloren. Alle, die ganze Arbeit, die ganze Mühsal des Jahres ist dahin. Und du siehst in dem Film diese wunderbaren Weizenfelder, dieses Korn, wie das herrlich gelb ist, alles. Fantastisches Wetter, blauer Himmel, wie man es sich vorstellt. Diese tiefe Trauer und diese tiefe Schmerz und dieses Gebet: Herr, wer hilft uns jetzt, diese Ernte einzubringen? Wie können wir diesen Verlust ausbügeln? Und am Tag der Ernte kommt ein Nachbar mit seinem Mähdrescher, kommt der Nächste, von weiter hinten kommt jemand. Sogar der Nachbar, mit dem wir noch nie gesprochen haben, mit dem wir keine Beziehung hatten, kommt. Und an einem Tag wird die ganze Ernte eingefahren, das normalerweise mehrere Tage gebraucht hätte. Von überall her kamen die Menschen mit ihren Maschinen, mit dem Traktor, mit dem Anhänger und sogar Essen haben sie mitgebracht und haben am Ende vom Tag gemeinsam Gott gedankt und gegessen. Lasst uns diese Dosis von Jesus im Herzen tragen. Er, sein Tod, sein Blut ist die Garantie, dass wir vor Gott bestehen können. Und lasst uns dafür ewig und immer dankbar sein, in den guten und in den weniger guten Momenten des Lebens. Amen.